Guten Morgen alle zusammen. Super bei euch zu sein. Schön, dass so viele gekommen sind. Ich komme so gern nach Eitlingen. Schwestern sind meine speziellen Freunde geworden über die vielen Jahre. Und danke auch Carsten, das war ganz super. Das kann ich nur bewundern, was Leute so können, gell? Ist allerhand. Auf jeden Fall, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde zusammen und das Thema ist: Jesus, wer sonst bringt dich in den Himmel? Und ich lese ein paar Verse vor aus Lukas Kapitel 23. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Ich lese von Vers 39 an, Lukas 23, 39. Da hängt Jesus am Kreuz, da wo Carsten aufgehört hat in seiner Vorstellung. Und dann lesen wir über Jesus: Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Dann rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemtes getan. Und er sprach zu Jesus: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es geht um den Himmel. Wer sonst bringt dich in den Himmel? Als ich ungefähr euer Alter war, ich bin jetzt um einiges älter, bin schon 51. Das heißt, bei mir ist der Tag meines Todes schon viel näher als der Tag meiner Geburt. Und wenn man aber so 16, 18, 20 ist, ich habe da an den Himmel nie gedacht. Der war so weit weg von mir, jahrzehntelang. Außerdem war für mich Himmel nie ein Thema, weil Himmel, das war für mich immer so irgendwie mystisch, so unreal. Den Tisch kann ich anfassen, aber was ist Himmel? Himmel, das ist irgendwas Mystisches, von denen keiner weiß, wie es ist. Allerdings, wenn man älter wird, rückt der Himmel immer näher und man denkt öfter darüber nach. Und ich gehe ja immer öfter zu Beerdigungen. Ich kann dir gar nicht sagen, ich bin schon bei mehr Beerdigungen als bei Hochzeiten gewesen. Das ist eine Alterserscheinung. Je älter du wirst, desto mehr Beerdigungen besuchst du. Gerade letzte Woche, vor ein paar Tagen, eine liebe Freundin, 49 Jahre, und hat leider Selbstmord begangen. Dinge entwickeln sich über ein Leben und man erlebt, das Leben ist nicht so, wie ich es mir mit 20 immer gedacht habe. Und man fragt sich dann bei Menschen, die sterben oder verunglücken: Wo sind sie und wie geht es ihnen jetzt? Speziell, wenn man die Menschen lieb hat. Jesus, nachdem er auferstanden ist am dritten Tag, am Ostersonntag, hat sich extrem viel Mühe gemacht, den Jüngern zu zeigen, dass der Himmel etwas ganz Reales ist. Der Himmel ist wirklich, nicht irgendwie mystisch. Und nachdem Jesus auferstanden ist, ist er seinen Jüngern immer und immer wieder begegnet in seinem Auferstehungsleib. Im Lukas lesen wir dann im nächsten Kapitel, im Vers 36, ich lese euch da ein paar Verse vor. Das ist der Auferstandene. Während sie redeten, stand Jesus selbst in ihrer Mitte und er spricht zu ihnen: Shalom, Friede mit euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und sie meinten, sie sehen einen Geist. Wisst ihr, was ein Geist ist? Ein Geist ist etwas, du siehst jemand und dann gehst du hin, aber da ist nichts. Du greifst und da ist Leere. Und Jesus sagt: Ihr glaubt, ich bin ein Geist? Dann sagt er zu ihnen, er sprach: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Seht meine Hände, meine Füße, ich bin es, tastet mich an. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie immer noch nicht glaubten, sagte Jesus: Habt ihr was zu essen? Ich habe Hunger, gebt mir Fisch. Das heißt, Jesus hat sich große Mühe gemacht, den Jüngern zu zeigen, Himmel, Auferstehung ist total real. Nun, warum ist es für uns so unreal? Das hat einen ganz einfachen Grund. Du und ich, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Das heißt, ich kann die Länge gehen, ich kann darüber gehen und zurückgehen, ich kann die Breite gehen, ich kann runtergehen und rauf. Dreidimensional, Höhe, Breite, Tiefe. Eigentlich leben wir in 3,5 Dimensionen. Man nennt das die Raum-Zeit-Dimension. Zeit ist auch eine Dimension, aber Zeit kannst du nur in eine Richtung leben. Du kannst nur nach morgen leben, nicht nach gestern. Falls jemand hier ist, der sich an morgen erinnert, komm nachher zu mir, ich bete für dich. Aber das ist die Sache, wir leben in 3,5 Dimensionen und mehr können wir uns nicht vorstellen. Aber, und hier habe ich einen Trick für euch, du kannst dir weniger vorstellen. Du kannst dir 2 Dimensionen vorstellen, das geht. Nehmen wir an, wir leben in einer zweidimensionalen Welt. Dann kann man nicht auf den Kran raufgehen, denn das ist die 3. Dimension. Das heißt, wir leben in einer Flachwelt. Alles ist flach. Und nehmen wir an, das ist Herr flach und das ist die Frau flach. Und die beide sind ganz flach. Das heißt, ich nehme jetzt als ein Beispiel ein Blatt Papier. Das stimmt nicht ganz, weil das Blatt Papier hat auch eine Stärke und diese Stärke wäre bereits die 3. Dimension. Aber nehmen wir mal an, das hat keine Höhe, nur zum Beispiel. Also Herr und Frau flach schauen sich gegenseitig an. Keine Figurprobleme in dieser Welt. Man ist höchstens ein bisschen länger oder breiter. Und ja, sie küssen sich, die sind ganz glücklich in 2 Dimensionen. Die Frau flach hat 7 Kinder. Um seine 7 Kinder zu küssen, muss der Herr flach um die Frau flach rumgehen, dann sieht er Kind 1, 2, 3 und küsst sie alle und geht wieder zurück und so weiter. So leben sie in der zweidimensionalen Welt. Mehr gibt's nicht. Jetzt stellt euch vor, der Herr flach könnte plötzlich aus irgendeinem Grund in die 3. Dimension aufsteigen. Und der Herr flach hat plötzlich 3 Dimensionen. Er hat nicht nur Länge und Breite, er hat auch Höhe. Jetzt sieht er von oben und sagt, meine liebe Frau, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was um dich herum ist. Da hinten gibt's Berge. Da sind hohe Bäume, 30 Meter hoch. Die Frau flach sagt, mein Mann, du gehörst in die Klapsmühle. Es gibt keine Höhe. Es gibt nur Länge und Breite. Wovon redest du? Höhe ist nicht da. Höhe ist irreal. Höhe ist nur ein Wort. Das ist mystisch und mehr nicht. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wer von den beiden hat mehr Realität? Natürlich der Herr flach. Denn er hat eine Dimension mehr. Er kann immer noch runtergehen zu seiner Frau und sie küssen auf 2 Dimensionen, kein Problem. Aber er hat eine 3. Dimension, die er vorher nicht hatte. Und seht ihr, als Jesus mit dem Auferstehungsleib seinen Jüngern begegnete, hatte er immer noch Hunger. Er hat immer noch gegessen. Du konntest ihn betasten. Aber er musste nicht mehr durch die Tür gehen. Er war einfach da. Er musste auch nicht mehr durch die Tür rausgehen. Er war einfach weg. Das ist nicht irreal. Das ist nur eine weitere Dimension und sonst gar nichts. Das Blöde ist, dass wir mehr Dimensionen nicht denken können. Es gibt nur 2 Arten von Menschen, die das können. Das sind Kinder und Mathematiker. Aber ich bin weder noch, also bei mir funktioniert's nicht. Jetzt ist es so, Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern im Johannes 3,12, wenn ihr das Irdische nicht glaubt, was ich sage, was ich in 3 Dimensionen sage, wie werdet ihr mir glauben, wenn ich vom Himmel rede, von 4, 5, 6 Dimensionen? Dann glaubt ihr mir noch weniger. Aber das sind die Dimensionen, in denen ich zu Hause bin. Eins, was ich sehr gerne mache, ist Höhlenforschen. Jetzt, ich habe kaum mehr Zeit, aber früher war ich habe Monate in der Höhle verbracht. Meistens immer so 4, 5 Tage am Stück. Bei uns, wir haben sehr viele Höhlen, ungefähr 1000. Und die längste Höhle, die erforscht ist bei uns, ist 94 Kilometer lang. Da brauchst du ungefähr 2 Wochen, bis du rein und rauskommst. Und da macht man das, was ich euch vorgezeigt habe, das Brusiken, weil du musst dich Schächte hochbrusiken, runterseilen und so weiter. Von dort, da macht man das halt. Nur dort ist es halt dunkel und nass und kalt, aber sonst ist es ungefähr ähnlich. Aber Beim Höhlenforschen ist etwas, ich gehe oft mit Gruppen hinein, wir übernachten auch in der Höhle, in unserer Höhle, die wir erforscht haben, Dachstein-Südwandhöhle, die ist erst 12 Kilometer lang, aber die ist extrem schwierig. Das ist ein kleiner Mount Everest, da reinzuklettern. Aber was sehr interessant ist, wir schlafen drinnen und dann erzähle ich Ihnen die Geschichte von dem ersten Adam, der erste Höhlenforscher, weil Gott hat zu Adam gesagt, Adam, du kannst alles tun. Du kannst tausende Höhlen erforschen, tausende Gipfel besteigen, aber in diese eine Höhle darfst du nicht reingehen. Wenn du da reingehst, du wirst des Todes sterben. Und Adam natürlich hat die eine Höhle gesehen und hat gesagt, da will ich rein, zusammen mit seiner lieben Eva. Und dann waren die ersten Höhlenforscher. Die gingen in die Höhle, aber die Höhle ist nach ihnen kollabiert, die ist zusammengebrochen. Und seitdem sind Adam und Eva keine Höhlenforscher mehr, sondern Höhlenbewohner. Die wohnen in der Höhle. Das ist, was die Bibel sagt, wir sind irdisch, wir sind an Sünde gebunden, an Sünde verkauft. Du bist an die Höhle verkauft, du wohnst drinnen. Und das, wenn man drinnen in der Höhle übernachtet, da kann man sich das so vorstellen. Hier wohne ich, hier kriege ich meine Kinder, hier muss ich aufwachsen. Höhle ist alles, was ich habe. Da gibt es große Räume, da gibt es kleine Räume, da gibt es trockene Räume und nasse, aber hier lebe ich. Jetzt stell dir vor, der zweite Höhlenforscher, der gibt draußen alle Steinblöcke weg, die die Höhle versperrt haben. Er kommt hinein zu dir, zum Höhlenbewohner und sagt, liebe Höhlenbewohner, ich habe gute Botschaft. Da draußen gibt's eine Sonne, da draußen gibt's Bäume, da gibt's Vögel, da gibt es Wärme, da gibt's einen Kaffee, da draußen ist es schön bei meinem Vater. Was sagen die Höhlenbewohner? Der spinnt. Es gibt keine Sonne. Wir sind schon 5 Generationen hier, haben noch nie eine Sonne gesehen. Es gibt keinen Kaffee, haben wir noch nie getrunken. Es gibt keine Bäume, das sind alles nur Wunschvorstellungen. Aber wer hat mehr Realität? Der, der von draußen in die Höhle hineinkommt oder der, der drinnen geboren ist? Natürlich der, der draußen ist und reinkommt in die Höhle. Der hat viel mehr Realität als ich, der ich in der Höhle geboren bin. Und das ist Himmel. Nächste Frage. Also Himmel ist real, Himmel ist keine mystisch, nichts komisches, ganz real. Zweite Frage, was erwartet uns eigentlich im Himmel? Himmel ist zum einen ein Ort, der nicht an die Materie gebunden ist, nicht an 3 Dimensionen gebunden ist. Darum frag dich nie, ist der Himmel hinter der Ozonschicht oder davor? Ist er im anderen Milchstraße oder ist er in unserer? Das ist alles Unsinn, denn das ist Materie. Himmel hat mehr Dimensionen. Das ist eine Dimension, die du nicht siehst, weil wir noch an 3 Dimensionen gebunden sind. Wenn du in der Höhle lebst, kannst du Sonne nicht sehen. Das geht nicht. Und es wird ein Ort sein, aber nicht an Materie gebunden. Offenbarung 21, da lesen wir, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, die ist ganz anders, aber real. Und hier kommt das Wichtige. Das Eigentliche im Himmel ist nicht der Ort, ob 3 Dimensionen oder 10. Das Eigentliche am Himmel ist die Gemeinschaft mit einer Person, die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und darum, ein Mensch, der Jesus hier und jetzt bereits kennt, der hat hier und jetzt bereits ein Stück Himmel auf Erden. Jesus hat gesagt im Johannes 17, Vers 3, bitte lest euch diesen Vers ganz langsam durch. Johannes 17, 3 sagt Jesus, das ist das ewige Leben, Doppelpunkt. Dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus und Gott den Vater so zu kennen, wie er wirklich ist, das ist der Himmel. Und darum sagt Jesus zu diesem Verbrecher am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies ist ein Ort, wo wir bei dem sind, den wir lieben. Das ist Paradies. Ich nehme an, dass einige von euch verliebt sind. Ich hoffe es. Wunderschöne Zeit. Genießt es. Man bleibt übrigens, ich bin jetzt schon 26 Jahre verheiratet, in einer extrem liebe Frau und wir sind immer noch verliebt. Es ist ein bisschen anders wie früher, aber es ist tiefer und schöner. Ich kann euch nur raten, zu heiraten, das ist eine super Sache, wenn du den Richtigen oder die Richtige findest. Aber wenn du momentan verliebt bist, dann weiß ich etwas über dich. Du willst bei ihr sein, ich rede jetzt als Mann. Du willst einfach bei ihr sein. Jetzt kann dich ein Freund fragen, ja, aber wenn du zu deiner Freundin gehst, was macht ihr da den ganzen Tag? Ja, sagst du, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Dann sagt dein Freund, ja, das klingt aber ziemlich langweilig. Nein, ist es nicht, weil du bei der bist, die du liebst. Darum oft sagen sie, ja, wenn du in den Himmel kommst, was machst du da dauernd oben? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber eins weiß ich, ich bin bei dem, den ich liebe. Und das ist Himmel. Ausschlaggebend ist nicht, was du tust oder wo du bist, sondern bei wem du bist. Das ist Definition von Himmel. Jesus zu kennen und Gott den Vater. Darum, der Apostel Paulus, der war verliebt in Jesus. Der hat sich so an Jesus gefreut, dass der Apostel Paulus gesagt hat, und das müsst ihr auch durchlesen. Freunde, lest die Bibel, es ist so spannend. Ihr müsst sie lesen. Es ist so ein Traum, das Buch zu lesen. Philipper 1, 21, da sagt der Apostel Paulus, mein Leben, das ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Wisst ihr was, wenn ich heute hier runtergefallen wäre, ich hätte nur gewonnen. Weißt du was, es ist ja witzig, wir reden darüber, als ob es Spaß wäre, aber die Tatsache ist, es stimmt wirklich. Manchmal auf Berg, ich bin ja viel in Bergen unterwegs natürlich, mit unseren Gruppen auch, dann Leute haben halt oft Angst, ist ja logisch, weil die sind halt die Berge nicht gewohnt, ist ja klar, speziell wenn sie von Holland kommen. Und da haben sie halt manchen Angst, dann sage ich, du, es kann sein, dass du es nicht überlebst. Gratulation, dann hast du gewonnen. Aber natürlich, wir wissen, wie wir es meinen, gell? Aber Paulus hat es ernst gemeint. Er hat gesagt, mein Leben ist Christus. Sterben ist nicht nur okay, sterben ist Gewinn. Und wisst ihr, was der Apostel Paulus dann sagt? Dann sagt er, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Einerseits will ich bei euch bleiben, bei der Gemeinde, denn das wäre besser für euch, in der Gemeinschaft mit euch zu bleiben. Aber dann sagt der Apostel, aber andererseits will ich abscheiden, ich will sterben und bei Christus sein. Darum geht's. Paulus sagt, ich will einfach bei Jesus sein. Ich will ihn so erleben, wie er wirklich ist. Denn das ist der Himmel. Einfach bei dem sein, den ich liebe. Ich kann mich erinnern, ich reise relativ viel, so 100 Tage im Jahr, wo ich halt das tue, was ich heute tue. Und ich mache es gerne. Vor Jahren, da waren die Kinder noch klein, da habe ich mal in Australien gepredigt und die waren großzügig, die haben auch die Flüge für die Familie bezahlt und so konnte ich meine Frau und die zwei Kinder mitnehmen. Und Australien ist doch relativ weit, ist halt auf der anderen Seite drüben. Und da kann ich mich erinnern, sind wir von der Ramsau, ich wohne so am Berg oben, die Straße runtergefahren nach Schladming, das ist die Ortschaft, wo der Dauernhof ist, unsere Freizeithaus da. Und da sind wir runtergefahren mit den Kindern, die waren so 4 und 5 Jahre alt, Lukas und Lisa, Eva war noch nicht geboren. Und dann meistens, wenn wir nach Schladming fahren, dann fährt meine Frau zum Hofer, das heißt Aldi bei euch. Und dann haben die Kinder gesagt, ja Mama, fahren wir heute wieder zum Aldi. Und dann hat die Mama gesagt, na heute fahren wir ein bisschen weiter. Dann sind wir von Schladming nach Salzburg gefahren. Und dann haben die Kinder gesagt, wenn wir Salzburg gefahren sind, sind wir meistens in den Zoo gefahren. Haben die Kinder gesagt, ah Papa, wir fahren wieder in den Zoo. Gell? Haben wir gesagt, na heute fahren wir noch ein bisschen weiter. Dann sind wir in Salzburg ein kleines Flugzeug eingestiegen, das ging nach Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, na wir fliegen jetzt nach Frankfurt. Dann hat die Lisa gesagt, ah wir fliegen zur Heidi. Kennt ihr den Film Heidi? Und die Tante hat ja in Frankfurt gelebt. Gell? Ah wir besuchen die Heidi. Dann habe ich gesagt, na heute fahren wir noch ein bisschen weiter. Und dann sind wir von Frankfurt nach Singapur und so weiter. Aber wisst ihr, was das Fantastische war? Für die Kinder war es total egal, ob wir in Salzburg, in Frankfurt, in Singapur oder in Brisbane waren. Das Einzige, was die Kinder immer wieder geschaut haben, wenn sie am Flughafen rumgelaufen sind, die Aufzüge rauf und runter und die, was weiß ich, Treppen, immer haben sie wieder geschaut, wo ist die Mama, wo ist der Papa. Es ist nicht ausschlaggebend, wo sie sind. Wichtig ist nur, dass wir bei ihnen sind. Und wisst ihr, was wesentlich ist für dich und für mich? Wo Himmel ist, was es genau ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber eins weiß ich, weiß, bei wem ich bin. Und das ist das Ausschlaggebende. Ist euch aufgefallen, im Neuen Testament, das sagt Jesus sehr oft, folget mir nach. Und wenn ich jetzt zu einem von euch sage, du folge mir nach, weißt du, was du mich fragen würdest? Ja, wo gehen wir hin? Das hat Jesus nie gesagt. Er hat nur gesagt, folge mir nach. Wohin? Egal, mir nach. Wichtig ist, dass du bei mir bist. Das ist ausschlaggebend, nicht was wir tun. Und darum, Paulus hat geglaubt, wenn ich sterbe, dann bin ich sofort bei Jesus. Dann schlafe ich nicht lange, ich bin bei Christus, denn das wäre mir viel lieber, sagt er. Auch Jesus übrigens, nur nebenbei für die Theologen unter euch, es gibt ja schon 15-jährige Theologen, gell? Jesus war nicht 3 Tage tot im Grab, das ist nicht korrekt. Im Grab war nur der Leib Jesu, aber nicht Jesus. Jesus, in der Sekunde, als er gestorben ist, war er beim Vater. Das Letzte, was Jesus gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er war bei ihm. Der Leib war 3 Tage im Grab. Das ist, der Leib wurde hineingelegt. Der Apostel Lukas macht das ganz klar. Aber Jesus ist nicht gestorben als Gott. Und darum konnte Jesus zu diesem Schächer sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir sind beisammen und das ist wichtig. Ein lieber Freund von mir, Hans-Joachim Eckstein, der sagt das so wunderschön, der sagt viele Dinge wunderschön. Christen sterben auch, aber sie sind keine Sekunde tot. Du stirbst auch, das weiß ich, aber du bist keine Sekunde tot. Denn in der Sekunde, wo du stirbst, bist du bei Jesus. Und das ist Himmel. Letzte Frage. Ein paar Minuten heuner. 10 heuner. Du, ich bin überrascht. Super. Wie kommt man in den Himmel? Die Frage kann ich jetzt ganz bildlich machen. Da draußen kannst du fragen, wie kommst du auf den Kran? Ja, meine liebe Schwester, die hat gemogelt, die ist ja die Leiter hochgelaufen, gell? Na, das ist völlig legitim und sie war viel schneller, die ist viel fitter. Aber wenn ich jetzt nur das Seil habe, wie komme ich auf den Kran? Ich habe nur das Seil, indem ich das Seil ergreife und mich dann raufhebe. Das ist gar nicht so kompliziert, das könnte jeder von euch, überhaupt nichts Besonderes. Frage, wie komme ich in die Gemeinschaft mit Gott? Indem ich das Angebot Jesu annehme, seine Hand ergreife und mich führen lasse. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich muss da nicht zappeln wie beim Brusiken, oben völlig außer Atem, sondern ich werde getragen. Ich bin auch in der Bergrettung, ich bin auch in der Höhlenrettung. Und gerade gestern Abend war wieder ein Unglück, aber da bin ich halt hier geblieben. Und wir sind genug, wir sind 30 da bei uns, da haben wir immer genug Zeit. Und wir haben eine große Wand bei uns, die Dachstein-Südwand. Das ist eine der begehrtesten Klettergebiete auf der Welt. Das ist ganz berühmt. Und da gibt es viele Routen, dutzende Routen, sind alle relativ schwierig, aber sehr begehrt. Gibt eine, die Himmelsleiter der Steinerbuben heißt es. Und das ist die begehrteste von allen. Und jedes ist aber 1000 Höhenmeter, nicht 28, ist etwas höher. Und bei dieser Wand bleiben jedes Jahr ein paar hängen, eben weil das Wetter schlecht wird oder sie werden zu müde oder was immer, oder einer stürzt ab und dann muss man ihn rausholen. Und bei der Rettung, wir fliegen dann meistens mit dem Hubschrauber rauf, wenn das Wetter gut genug ist, sonst müssen wir halt zu Fuß raufgehen auf den Gipfel, bauen oben alles auf, die Seilwinde, das ist schon ein bisschen komplex. Und dann lässt sich einer runter und ich lasse mich runter, jetzt angenommen, mach's halt ich oder irgendeiner, ist egal. Und du fährst dann, meistens hängen sie so 300 Meter weiter unten, es ist fast immer die gleiche Stelle, wo sie da hängen. Und da fährt man dann runter Und leider ist es so, die Hälfte lebt nicht mehr, aber 50% leben noch, wenn wir hinkommen, weil meistens ist halt das Wetter zu kalt, dass sie erfrieren über Nacht oder halt beim Absturz sterben. Aber wenn sie noch leben, man kommt dann hin und dann hängst du und der hängt an der Wand und dann sagst du, wie geht's dir? Und er sagt, oh, so wie immer. Kommt drauf an. Ich bin jetzt in dem Fall der Retter und er ist der Verlorene. Was ich dann mache, ich habe mein Rettungsseil nach oben und ein redundantes Seil, ein zweites Seil noch. Und dann hänge ich mein Seil, da habe ich eine extra Verlängerung dran, die hänge ich dann bei ihm an. Dann hängt er bei mir. Dann kappe ich sein Seil und dann schwingt er rüber zu mir, dann binde ich ihn richtig rauf, dass er halbwegs bequem sitzt oder wie immer. Und dann sagst halt, los geht's und dann können sie oben kurbeln, drum fahre ich lieber runter. Und dann fährst rauf, dann kommst du auf den Gipfel, wenn das Wetter gut genug ist, kommt der Hubschrauber, der übernimmt ihn, bringt ihn ins Krankenhaus, die zehren ihn rein und behandeln ihn. Und jetzt ist die Frage, wie viel hat der getan, um gerettet zu werden? Null. Der hat sich nur retten lassen. Er hat gar nichts getan. Und genau das hat Jesus für dich getan. Nicht du tust etwas, um gerettet zu werden, sondern du lässt es einfach zu. Du sagst, Herr Jesus, ich möchte bei dir sein. Ich möchte in den Himmel. Und im Lukas 23 lesen wir, als Jesus am Kreuz hing, haben die Leute geschrien, er rette sich selbst, wenn er der Gottessohn ist, wenn er der Messias ist. Dann soll er sich selbst retten, steig runter vom Kreuz. Und wisst ihr, was ich so dankbar bin, dass Jesus geblieben ist? Denn Jesus hat gesagt, ich will mich nicht selbst retten, ich möchte dich retten. Und darum bleibe ich oben, bis zum Schluss. Und als er gesagt hat, es ist vollbracht, sagte er, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er verschied. Und die Frage ist, willst du diese Rettung annehmen? Wo du sagst, ja, Herr Jesus, ich will in den Himmel. Ich will bei dir sein. Denn du bist, der mich so liebt, dass du sogar dein Leben gegeben hast. Es ist interessant, in der Apostelgeschichte, da ist ein Apostel, der hieß Stephanus. Und Stephanus hat den Zuhörern seiner Zeit das Evangelium gepredigt. Das ist eine Zeit nach der Auferstehung, nach Pfingsten. Und da sagt er ihnen das Evangelium und dann lesen wir in Apostelgeschichte 7, die Leute, die zugehört haben, als sie Stephanus zuhörten, da wurde ihr Herz durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn, sie hielten sich die Ohren zu und sie steinigten ihn. Wisst ihr was, liebe Leute, das passiert mir immer wieder. Ich treffe Menschen, die hören das Evangelium, die halten sich die Ohren zu, die werden sogar zornig, die knirschen mit den Zähnen und wenn sie es könnten, würden sie Jesus noch einmal steinigen. Es ist interessant, dass hier wird gesagt, Leute, die Jesus, weil er sie so liebt, hassen. Es gibt Menschen, wenn man versucht, sie zu lieben, antworten sie mit Hass und Verachtung. Diese innere Ablehnung, das nennt die Bibel Hölle. Es sind jene Menschen, die im Angesicht der Liebe Gottes mit den Zähnen knirschen, so wird die Hölle beschrieben, im Zorn auf die Liebe Gottes antworten und Jesus und sein Angebot verachten. Das ist die Hölle. Und dann ist interessant, ein paar Kapitel vorher, da predigt Petrus auch das Evangelium. Und als er das Evangelium predigt, lesen wir etwas ganz Ähnliches. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie ihn hörten, drang es ihnen durchs Herz. Beiden dringt es durchs Herz. Denen, die Jesus ablehnen, denen dringt es durchs Herz. Und hier denen auch. Und sie sprachen zu Petrus, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen, kehrt um, tut Buße und kommt zu Jesus. Seht ihr, bei beiden wird das Herz durchbohrt, aber beide reagieren ganz anders. Und noch eine letzte Sache, was heißt es, Buße zu tun? Das Bußwort Buße tun ist ein altes Wort, aber mir gefällt es. Übrigens, ich möchte euch ermutigen, liest die Bibel und liest auch alte Übersetzungen. Du wirst gesegnet, du erkennst Dinge, die du den Neuen gar nicht so erkennst. Das Wort Buße ist das griechische Wort Metanoia und heißt mein Denken ändern, meinen Verstand ändern. Im Lukas 7, Vers 29, da lesen wir, als das Volk und die Zöllner Jesus zuhörten, haben sie Gott Recht gegeben. Wisst ihr, was Buße tun heißt? Ich gebe Gott Recht. Er hat Recht, ich habe Unrecht. Umkehren heißt, ich ändere mein Denken über Gott und über mich und über meinen Nächsten. Aber, und das ist noch ein wichtig, Buße tun ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der Himmel, die Gemeinschaft mit Jesus. Lass mich das so erklären. Wir sind momentan in Eidlingen, das Zentrum der Welt momentan. Und angenommen, meine liebe Frau wartet auf mich in Hamburg, aus welchem Grund immer, weil sie gern da oben ist vielleicht. Und sie wartet in Hamburg und ich sage ihr, wir treffen uns in Hamburg, ich steige hier in den Zug. Gibt es in Eidlingen einen Zug? Ah, schaut schlecht aus. Also muss ich halt wohin gehen, ist egal, irgendwo gibt es schon einen Zug in Deutschland. Und ich steige in den Zug und fahre Richtung Bodensee. Das Ticket habe ich aber nach Hamburg, Bodensee ist südlich, das weiß ich auch. Und dann fahre ich Richtung Bodensee und dann kommt der Schaffner und sagt, lieber Freund, Sie sind auf dem falschen Zug, Sie fahren in die falsche Richtung. Was muss ich jetzt tun? Es wird mein Herz durchbohren, denke ich mir, was bin ich für ein Vollheini? Ich muss jetzt Buße tun, ich muss mein Denken ändern, ich muss umdenken, umkehren, bei der nächsten Station aussteigen, umdrehen, in einen anderen Zug einsteigen. Aber Buße tun ist noch nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Hannelore in Hamburg in den Arm zu nehmen. Das ist das Ziel, Gemeinschaft mit ihr. Aber die Sache ist die, ohne dass du Buße tust, wirst du Jesus nie in den Arm nehmen können. Und darum meine Frage an dich, willst du dich retten lassen? Willst du in den Himmel, in die Gemeinschaft mit Jesus? Kirchenvater Augustinus, der hat vor ein paar Jahren gelebt, ungefähr 1700 Jahre, der hat etwas Wunderschönes gesagt. Mir gefällt die alte deutsche Sprache in der Übersetzung. Er hat gesagt, denn auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Möchtest du diese Ruhe finden? Die gibt es nur im Himmel, in der Verbindung mit Jesus. Und ich wünsche mir, dass du ihn kennenlernst, so wie er wirklich ist. Nicht so, wie er manchmal dargestellt wird. Er ist der Beste. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir so von Herzen danken, dass du der Weg zum Vater bist, der Weg in den Himmel. Dass du uns berufen hast, mit dir zu leben in Ewigkeit. Ewig mit dem vereint zu sein, der uns liebt. Und Herr, deine Liebe wollen wir empfangen, damit wir sie dann zurückgeben und reflektieren können. Deine Liebe, an der wollen wir uns sonnen, in der wollen wir zu Hause sein und uns retten lassen. Herr, ich bete, dass wenn unser Herz durchbohrt wird, wenn du zu uns redest, dass wir nicht mit den Zähnen knirschen, im Zorn uns gegen deine Liebe stellen, sondern dass wir fragen, was sollen wir tun? Und umkehren, Buße tun und zu dir nach Hause kommen. Danke, lieber Herr Jesus, für die gemeinsame Zeit jetzt hier, dass du zu uns redest, dass du uns liebst und dass du immer bei uns sein willst. So bete ich, dass wir uns mit dir versöhnen lassen. Amen.